Also glaubst du wirklich an eine krebsfreie Zukunft oder eher nur, dass der Krebs besser behandelt werden kann?
Ja, also Krebs wird es immer geben, weil es immer diese zufälligen Veränderungen geben wird. Aber ich glaube, dass es möglich ist, dass so gut wie keiner mehr an Krebs leiden oder sterben müsste, weil wir diese Sachen kombinieren können. Mhm. Wenn wir die Prävention verbessern, wenn wir die Früherkennung verbessern. Die Früherkennung hatte ja lange einen sehr schlechten Ruf, weil es immer hieß, je früher wir gucken, dann entdecken wir aber ganz viel und das meiste ist aber vielleicht gar nicht schlimm. Also wir haben Überdiagnosen, Überbehandlung. Aber dieses Problem können wir ja mit der KI lösen, weil die KI darauf trainiert werden kann, zu erkennen, welche Tumore werden bösartig und welche nicht. Indem wir einfach alle Bilder, die wir haben, der KI zur Verfügung stellen. Das trägt man in Datenbanken ein. Dann sagt man, wie ist der Verlauf? Wie hat das Medikament gewirkt? Kam der Krebs zurück? Wie bösartig war der Tumor? Und wenn man das für ein paar Jahre macht und all diese Daten sammelt, dann hätte man innerhalb kurzer Zeit eine KI, die wahnsinnig machtvoll ist in dieser Vorhersage.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax. Ich bin die Gründerin von Jax Beautyline, Unternehmerin, Mama von zwei Kindern. Und ich habe den Glowcast gegründet, weil ich es liebe, mich immer wieder mit wissenden Menschen auszutauschen, mein eigenes Wissen quasi zu verbessern, aber euch damit auch zu bereichern und dieses Wissen natürlich auch zu teilen. Und heute ist es eine ganz, ganz besondere Folge. Viele, die mich schon etwas länger kennen, wissen, dass Krebs leider in meiner Familie weit verbreitet ist, dass viele meiner Familienmitglieder betroffen sind und dass mich dieses Thema sehr beschäftigt. Wir haben jetzt auch gerade den Brustkrebsmonat bei Jax Beautyline. Das heißt, unsere aktuellen Produkte, der handbemalte Pinsel und unser Cream Blush, davon spenden wir 50% der Erlöse an die DKMS. Und ich hatte den Wunsch, mit einer Expertin zu dem Thema Krebs zu sprechen. Deswegen haben wir heute Dr. Hanna Heikenwälder zu Gast. Sie ist Mikrobiologin und Forscherin im Bereich Krebs und wirklich hat ein unfassbares Wissen. Deswegen entschuldige ich mich jetzt auch schon vorab. Es ist eine wirklich wahnsinnig lange Folge geworden, aber das Thema ist so spannend. Und ihr müsst dranbleiben. Ihr nehmt so viel Wissen mit aus dieser Folge. Sie hat auch das Buch Krebs, das Ende einer Angst geschrieben. Also ihr könnt euch anhand des Titels schon erahnen, dass die liebe Hanna wirklich eine Thematik mitbringt. Sie glaubt an eine Zukunft ohne Krebs, beziehungsweise dass es immer Krebs geben wird, aber dass der Krebs zumindest so gut behandelbar ist, dass niemand mehr daran sterben muss oder leiden muss, also dass die Behandlungen auch so viel besser werden. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Haltet unbedingt bis zum Ende durch, denn auch das Ende ist nochmal sehr, 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 sehr spannend geworden. Also viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Hanna, wie schön, dass du heute hier bist bei uns im Studio in Berlin.
Hallo Miriam, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht, was ich am Anfang mal ganz, ganz gerne frage, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen darauf einstellen können, was erwartet sie denn eigentlich in so einer Podcast-Folge? Was ist denn so deine persönliche Mission? Also das, was ist so die Message, die du super gerne nach draußen kommunizierst und was auch so dein Herzensthema ist, wo du sagst, so wenn sich jetzt jemand diese Folge angehört hat, was würdest du gerne für einen Impuls mitgeben?
Ja, ich bin ja Wissenschaftlerin und in der Krebsforschung jetzt tatsächlich schon seit 15 Jahren. Das klingt immer so lang, als ich das gelesen habe vom Verlag im Text, dachte ich erst, ach, das kann ja gar nicht sein, aber doch, es ist tatsächlich schon so lange. Und was mich irgendwann unglücklich gemacht hat, obwohl ich meine Arbeit über alles liebe, war die Tatsache, dass wir Tausende, wenn nicht Hunderttausende Publikationen haben inzwischen zu all solchen Themen wie Ernährung und Krebs, Sport, Stress. Es gibt so viel Wissen und es kommt aber nichts davon, wird irgendwie umgesetzt. Also dann habe ich mich irgendwann gefragt, statt jetzt die 10.000. Studie zum Thema Ernährung und Krebs zu machen, vielleicht ist es auch wichtig, mal auf der anderen Front zu kämpfen, da wo es dann darum geht, das umzusetzen. Und Man weiß heute, dass mehr als die Hälfte aller Krebsfälle heute schon verhinderbar wären, ohne dass man irgendein neues Medikament, irgendeine neue Therapie bräuchte, wenn man einfach nur tun würde, was wir schon wissen. Mhm. Und deshalb ist es mir ein Riesenanliegen, zwar auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass die Therapien besser werden, dass sie gezielter werden, da passiert ganz viel im Moment, aber auf der anderen Seite auch endlich mal das umzusetzen, was wir schon wissen. Mhm. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn irgendwelche Informationen dabei sind, wo die Zuhörer sagen, okay, das klingt gut, das motiviert mich jetzt. Manchmal ist es ja so die Motivation, dass man sagt, jetzt fahre ich vielleicht doch ein bisschen mehr Rad oder ich bewege mich mehr oder vielleicht esse ich doch nicht so viel Schokolade oder ja, weil diese Motivation, also wenn ich höre, ich soll irgendwas tun, dann möchte ich wissen, warum. Wenn ich das nicht verstehe und gerade wenn das vielleicht anfangs unbequem ist, dann raffe ich mich nicht dazu auf. Aber wenn ich verstehe, okay, was macht das mit meinem Körper und warum ist das gut, dann fange ich vielleicht doch damit an.
Ja, wir brauchen ja eigentlich alle einen Grund, ne, warum wir dann Dinge auch wirklich durchziehen. Aber was mich total interessieren würde, warum überhaupt Krebsforschung? Also was ist das bei dir gewesen? Warum hat es dich da hingezogen?
Also tatsächlich gab es in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis nicht irgendwie den Auslöser, dass jemand an Krebs erkrankt wäre und ich dann gedacht habe, ich muss diese Krankheit besiegen. Sondern ich hatte schon immer ein großes Interesse, das ging schon in der Schule los, für Biologie, Chemie, also Naturwissenschaften wieder erwarten. Also ich habe diese Fächer sehr spät bekommen und als alle dann sagten, oh Gott, Chemie, da dachte ich, oh, Chemie. Und dann war für mich auch sehr früh klar, ich möchte unbedingt irgendwas machen. Konnte mich anfangs für alles Mögliche begeistern, also von Genetik, Pathologie, Immunologie, Virologie. Also ich fand sehr, sehr viele Fächer interessant und habe mich letztendlich für Immunologie entschieden als Spezialgebiet, weil ich es so faszinierend fand, wie entscheidet eigentlich unser Immunsystem, dass es bösartige Dinge angreift, weiß aber, was es nicht anzugreifen hat. Also dass es normalerweise im gesunden Zustand nicht den Körper angreift und nicht die Darmmikroben. Es gibt ja auch die Immunerkrankungen, wo das schiefläuft und es gibt Allergien, wo das nicht funktioniert. Man kann das Immunsystem einsetzen als Krebstherapie, wenn man sagt, greift den Tumor an. Also da gibt es ja auch viel. Ich fand das wahnsinnig faszinierend. Und dann bin ich in eine Gruppe gekommen in München am Klinikum rechts der Isar. Die haben so Signalwege, wie Immunzellen miteinander kommunizieren, untersucht. Und da gab es ein Projekt, das hat sich mit Darmkrebs beschäftigt. Und da denkt man jetzt, warum machen die jetzt Darmkrebs? Es ist aber tatsächlich, Entzündungen spielen eine ganz große Rolle bei Darmkrebs. Das weiß man auch von Patienten, die diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben, Morbus Crohn, ulcerative Colitis, die haben ein sehr hohes Darmkrebsrisiko. Und diese Entzündungen, die fördern die Krebsentstehung, aber nicht nur bei Menschen, die diese Erkrankung haben, sondern auch generell. Mhm. Auch die Darmmikroben spielen da eine Rolle. Also es gibt tatsächlich so Tumormodelle an Mäusen, die genetische Mutationen haben, die sie begünstigen für die Krebsentstehung. Und wenn diese Mäuse, das nennt man steril, also in so germ-free leben, wenn die keine Darmmikroben haben, bekommen die keinen Darmkrebs. Also man braucht die Gene, aber man braucht auch eine Entzündung und diese Entzündung, da spielt das Mikrobiom eine große Rolle. Und das waren alles so Themen, die man lange ignoriert hat, dass überhaupt die Mikrobiota da ist. Da hat man gesagt, okay, die ist da und die ist wichtig, aber man wusste noch nicht genau, wie funktioniert das. Und das wird im Moment jetzt alles immer besser. Wir verstehen immer mehr, welche Mikroben, was machen die genau? Und nur wenn man dieses Wissen hat, dann kann man es irgendwann auch benutzen, um zu sagen, okay, jetzt wissen wir, wie es funktioniert, jetzt können wir daraus irgendwie was ableiten, wie wir uns schützen können oder wir können was machen, was die Therapie verbessert. Und das ist im Moment wahnsinnig spannend. Und also ich bin da mehr durch Zufall reingeraten in das Thema, aber nie wieder rausgekommen, weil es einfach so faszinierend ist. Und man sagt ja auch, Krebs ist die komplexeste Krankheit, die wir kennen. Wir sagen, Krebs ist der König aller Krankheiten. Und das liegt daran, dass Krebs ist nicht einfach nur eine Erkrankung. Krebs ist eine Erkrankung, die auch nicht nur aus Krebszellen besteht, wie man sich das immer vorstellt. Also man hat eine Zelle, die bildet dann so einen Klumpen, sondern ein Tumor, der enthält Fettzellen, der enthält Bindegewebszellen, der enthält Immunzellen, der enthält tatsächlich sogar Mikroben, Bakterien aus dem Darm, also gerade im Darm, Leber, Pankreas, alle die Tumore, die irgendwie Zugang zum Darm haben. Und dieses Zusammenspiel, das ist unglaublich interessant und man arbeitet auch viel mit Wissenschaftlern aus anderen Forschungsgebieten zusammen. Es ist sehr interdisziplinär. Man beschäftigt sich ständig mit Gebieten, die eigentlich gar nicht zu einem gehören, zu dem Fachgebiet. Und dann lernt man so viel dazu. Dieser Austausch ist groß und jeder Zweite bekommt mal Krebs in seinem Leben, mindestens einmal. Und der Krebs, also die Krebsentstehung ist tatsächlich etwas, was in jedem Menschen abläuft. Also es gibt gar nicht so die mit Krebs und die ohne, sondern ab einem gewissen Alter finde ich eigentlich bei jedem Menschen Krebsvorstufen.
Oh wow, okay.
Also egal, ob das jetzt Muttermale sind, die schon verändert sind, also verdächtig sind, ob das Brustknoten sind, ob das Prostatakrebsvorstufen sind, ob das Darmpolypen sind. Das ist ein Prozess. Die Frage ist nicht, ob man das bekommt und sich damit beschäftigen muss. Die Frage ist mehr, wann man das bekommt oder ob man vorher vielleicht an etwas anderem stirbt. Und deshalb ist diese Floskel, die man immer hört, Krebs betrifft uns alle, die ist wissenschaftlich noch viel korrekter, als man meint.
Okay.
Weil es ist nicht so, dass man denkt, das geht vielleicht an einem vorüber, wenn man Glück hat. Es ist mehr ein Prozess wie das Altern.
Ist denn laut Studien erkranken heute mehr Menschen an Krebs als früher oder ist es eher besser geworden?
Nein, Krebserkrankungen nehmen zu und Menschen erkranken auch tendenziell immer früher. Und das ist ein bisschen paradox, weil man ja immer hört, ja, die Lebenserwartung ist so wahnsinnig gestiegen im letzten Jahrhundert. Das stimmt auch. Also sie ist von etwa so Mitte 40, 50 Jahren auf jetzt ein bisschen über 80 Jahre gestiegen. Aber tatsächlich ist dieser Trend schon seit ein paar Jahren vorbei. Gerade in westlichen Ländern, in Amerika. Amerika hat eine Lebenserwartung, die unter dem Libanon und Kuba liegt. Und in Amerika ist der Grund auch die Übergewichtsepidemie tatsächlich. Also wir leben länger, wir können Menschen länger teilweise am Leben halten, aber die Gesundheitsspanne, also diese Phase, wo ich frei von chronischen Erkrankungen lebe, die ist sehr kurz. Also die ist nicht im gleichen Maße angestiegen. Die meisten Menschen, die leben ab dem 50., 60. Lebensjahr mit mindestens einer chronischen Erkrankung.
Du sagst, jeder zweite Mensch erkrankt an Krebs.
Mindestens einmal. Man kann es auch mehrmals bekommen.
Wahnsinn. Womit hängt es zusammen, welche Art von Krebs? Also warum bekommt meine eine Schwester Brustkrebs und die andere Darmkrebs? Was sind da für Zusammenhänge auch mit dem Lifestyle? Es gibt ja viele Ursachen.
Also man kann in jedem Organ prinzipiell an Krebs erkranken. Aber es ist so, dass im Körper unterschiedliche Organe haben unterschiedliches Wachstumsverhalten. Also zum Beispiel das Gehirn, die Nervenzellen, die teilen sich in der frühen Kindheit ganz, ganz stark und dann aber nicht mehr. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel kleine Kinder, so anfällig für Gehirntumore sind. Mhm. Weil in dieser Zeit, wenn da irgendwie eine erbliche Mutation ist oder durch irgendeinen Fehler ein kleiner Defekt entsteht, dann ist diese starke Wachstumsumgebung ausreichend, dass ein Gehirntumor entsteht. Und das niedrigste Krebsrisiko, das haben wir tatsächlich im Alter von 8, weil da dieses starke Wachstum der Kindheit abflaut. Und danach sammeln wir dann in unserem Leben Mutationen wieder an. Wir brauchen ja auch nicht nur eine für Krebs dann, sondern in der Regel 5, damit wir all diese Wachstumsstopps, die dann im Leben entstehen, wieder außer Kraft setzen. Also wir haben ja sehr viele Schutzmechanismen vor Krebs. Also wenn irgendwas schief läuft, dann versucht die Zelle erstmal das zu reparieren. Mhm. Wenn das nicht klappt, dann hört die Zelle auf zu wachsen oder sie stirbt ab. Wenn auch das nicht klappt, dann haben wir immer noch das Immunsystem, was krankhafte, veränderte Zellen erkennen kann. Und erst wenn das alles schief läuft, dann kann Krebs entstehen. Und dafür braucht man zum einen Mutationen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass diese Mutationen, die tatsächlich großteils spontan entstehen, darauf haben wir, selbst wenn wir gesund leben. Also wir können Biokäufer sein, Sportler, schlank. Wir können alles perfekt machen, trotzdem passiert das. Es kriegen ja auch wildlebende Tiere, bekommen auch Krebs, weil die Mutationen hauptsächlich spontan entstehen. Wir haben jeden Tag tausende Mutationen in jeder Zelle unseres Körpers. Und das ist normal, darauf ist der Körper vorbereitet. Dafür hat er diese Schutzmechanismen. Und das erklärt auch, warum eigentlich Karzinogene, auf die wir uns so gerne konzentrieren in den Medien und Pestizide, irgendwelche giftigen Stoffe, natürlich sollte man die meiden. Aber das erklärt, warum bei nur wenigen Krebsarten wir eigentlich die Ursachen kennen. Also Rauchen zum Beispiel, Zigarettenrauch enthält ja 60 karzinogene Substanzen. Da ist es relativ klar, dass es die Krebsentstehung begünstigt. Oder wenn man immer in der Sonne liegt oder im Solarium, auch da weiß man, okay, das begünstigt schwarzen Hautkrebs oder weißen Hautkrebs auch. Aber bei so vielen, vielen anderen Krebsarten, da kennt man eigentlich gar nicht so genau. Da kann man gar nicht sagen, das ist jetzt das alleine ist der große Risikofaktor. Weil diese Mutationen spontan entstehen. Und was man aber in den letzten 10, 20 Jahren ganz deutlich verstanden hat und wo eigentlich so, es ist eigentlich eine Revolution im Verständnis von Krebs. Weil wir früher mal dachten, die Mutation und dann hat man Krebs. Und was man heute weiß, aber was in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, ist, dass diese Mutationen nur die Voraussetzung sind, aber nicht die treibende Kraft. Viel wichtiger als diese Mutationen sind alle Lebensumstände oder alle Verhaltensweisen, die und diese Schutzmechanismen unseres Körpers schwächen. Also das Immunsystem zum Beispiel zu schwächen, ist viel gefährlicher als der vereinzelte Kontakt zum Beispiel mit einem angebrannten Toastbrot. Oder wir haben aber intuitiv eher Angst vor einem Stoff, als davor, dass wir uns jetzt vielleicht in einer Weise verhalten, die unser Immunsystem schwächt, so Stress zum Beispiel. Und dieses Bild, das hat sich in der Wissenschaft stark gewandelt. Aber so in der Wahrnehmung der Bevölkerung hat man immer noch das Gefühl, dass alle diese Ernährung, Sport, Stress, Schlaf so ein bisschen in diese alternativmedizinische Schiene fallen und nicht so richtig ernst genommen werden.
Und die sind aber für dich das Grundlegende und Wichtige, weil was ich mich halt frage, wieso bekommt die eine Person den Krebs und die andere nicht? Hat es wirklich rein mit Ernährung, Stressbelastung, Sport machen und so weiter zu tun? Also du sagst ja auch gerade ganz klar, jeden, ne, die in den Zellen, aber verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich. Also es gibt ja vererbte Mutationen, aber wer diese Mutationen erbt, der ist quasi in dieser Krebsentstehung eine Stufe weiter schon. Weil auch wenn man eine Mutation erbt, also es gibt ein Krebssyndrom, das ist wirklich ganz massiv, das ist das Li-Fraumeni-Syndrom, da ist P53 mutiert, das kennt man vielleicht aus dem Biologieunterricht noch als der Wächter des Genoms. Und das ist das Schlimmste eigentlich, was man haben kann, weil die Patienten, die bekommen alle möglichen Krebsarten schon ganz früh, also es gibt ja manchmal, liest man so Familien, der Vater ist dran gestorben, alle Kinder sind dran gestorben, schon als Kinder. Also so absolute Horrorgeschichten. Das ist dann oft dieses Li-Fraumeni-Syndrom. Und dann gibt es viele andere familiäre Krebsgene, von denen Patienten oft gar nichts wissen, was sehr fatal ist, weil man gerade bei so Lynch-Syndrom zum Beispiel, bei erblichen, es ist eine Veranlagung für Darmkrebs. Wenn man wüsste, wer das erträgt, könnte man die ja retten, weil man das mit der Darmspiegelung erkennen und verhindern könnte. Und im Fall von familiären Brustkrebs ist es so, dass dieses BRCA1-2-Gen, das selber ist ja gar kein Gen, was jetzt den Zellzyklus anregt. Also das macht nicht, dass die Zelle schneller wächst von alleine, sondern das ist ein Reparaturgen. Und meistens hat man davon auch nur ein kaputtes. Also man hat von jedem Elternteil, man hat ja alle Gene doppelt, Gott sei Dank, von Mutter und Vater. Und wenn man jetzt von einem Elternteil dieses kaputte Reparaturgen hat, dann alleine ist das nochmal kein Grund, dass man Krebs bekommt. Dann muss erstmal im Laufe des Lebens das zweite Reparaturgen mutieren, was, obwohl das unwahrscheinlich klingt, aber doch häufig passiert, also fast immer. Und dann hat man eine schlechte Ausgangslage, weil wenn diese Reparaturgene kaputt sind, dann kann jede Mutation, die auftritt möglicherweise in einem Gen, was Krebs macht, die bleibt, weil die nicht repariert wird. Also wir haben zwar auch noch andere Reparaturgene, aber das ist ein sehr recht wichtiges Reparaturgen. Und was aber bei Brustkrebs interessant ist, ist, dass obwohl Frauen und auch Männer dieses Gen tragen können. Und obwohl sie dieses kaputte Gen in jeder Körperzelle tragen, erkranken sie nur in den Geweben der Brust und der Eierstöcke an Krebs. Warum? Weil in diesen Geweben auch noch der wachstumsfördernde Effekt des Hormons Östrogen dazukommt. Und deshalb erkranken Trägerinnen auch nicht mit 10 und nicht mit 11, sondern erst nach der Pubertät und nach einer gewissen Weile, wo dieses Östrogen auf die Zellen einwirkt. Und diese Mechanismen bei Brustkrebs ist das sehr gut verstanden. Man versteht es auch immer mehr für andere Krebsarten. Aber man weiß sogar bei Brustkrebs, weil diese BRCA1-2-Genmutation recht häufig ist, man hat untersucht bei Trägerinnen im letzten Jahrhundert, wann erkranken die? Also wie ist das Erkrankungsalter? Wie hat sich das verändert mit unserer modernen Lebensweise? Und ich war selber so überrascht, als diese Studie erschien, weil was diese Studie gezeigt hat, war, dass sich das Erkrankungsalter bei dieser genetischen Form von Brustkrebs im letzten Jahrhundert massiv nach vorne verschoben hat. Mhm. Also Frauen, die vor 1940, also Trägerinnen dieses Gens, die vor 1940 geboren wurden, hatten nur ein 26-prozentiges Risiko im Leben an Brustkrebs zu erkranken. Frauen, die nach 1940 geboren wurden, davon erkranken 67% bis zum 50. Lebensjahr.
Das ist ja Wahnsinn.
Und dann hat man geguckt, was war anders bei denen? Mhm. Und da hat man gesehen, dass zwei Faktoren ausreichend waren, um das Alter massiv nach hinten zu verschieben. Und das war Normalgewicht und Sport in der Jugend. In der Jugend.
Mhm.
Und das ist wirklich, ich finde, eine sehr gute Botschaft, weil das heißt, sogar wenn ich ein familiäres Risiko habe und sogar wenn ich nichts daran ändern kann, aber ich kann trotzdem Einfluss darauf nehmen, wie früh ich erkranke. Und es ist ja auch nicht so, dass man nur das nach hinten verschiebt, was ja auch schon ein Gewinn ist, sondern wenn man das Alter so stark im besten Fall nach hinten schieben kann, heißt das auch, dass mehr Frauen mit dieser Mutation leben, die vielleicht gar nicht erkranken. Und ich finde das sehr wichtig, dass man gerade Menschen, die sagt, ich habe jetzt eine in der Familie sehr viel Krebs und ich kann ja gar nichts tun, dass man, nein, man muss sich auch dann nicht kampflos ergeben. Und niemand, ich sage mal, niemand ist schuld an Krebs, aber trotzdem kann jeder etwas tun. Und das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil mir passiert das dann oft, wenn ich über Alkohol oder man klärt über irgendwas auf und dann heißt es immer, naja, aber ich bin ja nicht schuld, nur weil ich ein bisschen Alkohol getrunken habe. Und das ist immer so traurig, weil es geht sowieso nicht um Schuld. Mhm. Es geht nie um Schuld. Es geht darum, so viele Krebsfälle wie möglich zu verhindern. Und wie soll man über Risikofaktoren aufklären, ohne dass man sich vielleicht kritisch hinterfragt, ob man vielleicht was hätte anders machen können? Das gehört dazu. Aber ich sage ja auch immer, dass jeder diese Entwicklung von Krebs oder diesen Prozess der Krebsentstehung in sich trägt. Und gerade deshalb, weil es ja jeden betrifft, ist es so wichtig, dass auch jeder das weiß und dass jeder ein bisschen nur dazu beiträgt, dass es vielleicht ein bisschen langsamer abläuft.
Lass uns mal über Prävention sprechen, weil das finde ich, gerade gehen ganz viele Dinge durch meinen Kopf. Ne? Man ist ja sofort, wenn man jetzt auch gerade diese Krebsfälle in der Familie hat, ne, dass man dann direkt überlegt, okay, wie ist mein Lifestyle anders? Wie, ne, auch zum Beispiel, das finde ich so spannend mit dem Thema Fitness-Lifestyle oder beziehungsweise auch dieses in der Jugend schon, wie viel Sport habe ich gemacht oder wie aktiv war ich da? Ich trinke zum Beispiel seit 10 Jahren überhaupt gar keinen Alkohol mehr. Oder auch zum Beispiel das Thema Kosmetik, womit ich mich ja tagtäglich so viel beschäftige, was wir uns alles für einen Mist auf die Haut schmieren. Ja, wie viel da in unsere Blutzellen ja auch kommen.
Also über Lippenstift. Das habe ich mal irgendwo gelesen, wie viel Lippenstift man isst im Laufe des Lebens.
Ja, wir essen ungefähr 12 Lippenstifte in unserem Leben, ne, wenn wir Frauen tagtäglich Lippenstift auf die Lippen machen. Deswegen, das ist ja auch so eine Thematik für mich, weil ich eben gerade auch in meiner Familie so viele Krebserkrankungen miterlebt habe und auch selber denke, okay, was kann ich noch halt für mich tun, ne, dass ich mich da halt auch vor schütze. Lass uns mal darüber sprechen, was aus deiner Sicht zum Beispiel ganz grundlegend wichtig ist. Du sagst selber, ne, also du bist ja auch jemand, der sagt, okay, oder ich würde mich total interessieren dafür, wie du dich auch selber ernährst, worauf du besonders achtest und wo du sagst zum Beispiel, das ist für mich wirklich ein absolutes No-Go.
Also ich trinke auch sehr wenig Alkohol inzwischen. Als Student habe ich natürlich auch Alkohol getrunken und ich habe auch tatsächlich mal geraucht. Und deshalb, ich bin jetzt gar nicht jemand, der sagt, ich kann jetzt euch alle gar nicht verstehen. Warum kriegt ihr das alle nicht hin? Das ist, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich gerne geraucht, aber es ist halt leider ungesund, deshalb mache ich es nicht. Aber also ich würde mal sagen, jetzt abgesehen von diesen Dingen, die jeder weiß eigentlich, also wenn ich jetzt Tipps gebe, wenn jemand raucht, dann natürlich hör auf zu rauchen, trink nicht so viel Alkohol, das sind jetzt, man weiß es. Und das ist aber auch ein ganz interessanter Punkt, weil ich finde immer so bei Alkohol und Zigaretten, ich bin ja so ein Fan der aufgeklärten Freiheit. Also ich finde schön, wenn man, das ist das eigentlich gibt und dass es erlaubt ist, aber jeder, der heute raucht oder trinkt, der weiß, dass das nicht gesund ist. Also niemand käme auf die Idee, dass er jetzt irgendwie denkt, wenn ich jetzt richtig viel rauche und trinke, dass es irgendwie gut ist. Und diese Aufklärung oder diese aufgeklärte Freiheit, das haben wir bei Ernährung und Sport nicht. Also da jeder hat irgendwie eine andere Meinung und keiner weiß, was stimmt eigentlich wirklich. Und das war auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um da ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, also es gibt ja so viele Diäten und so viele Mythen, was alles hilft und das Altern verlangsamt und vor Krebs schützt. Und es gibt ein paar Dinge, die wirklich funktionieren und das meiste ist Unsinn. Und die Dinge, die wirklich funktionieren, die sind auch gar nicht teuer und die sind auch gar nicht aufwendig. Also ja, doch.
Sag mal so ein paar Sachen.
Also was tatsächlich sehr einen großen Effekt hat, also erstmal jeden Tag Bewegung und dann heißt es auch schnell, was denn? Also Laufen oder Kraftsport oder Yoga oder, und dann sage ich immer, das ist ganz witzig. Normalerweise kommt es natürlich darauf an, was möchte ich? Möchte ich meine Ausdauer verbessern? Möchte ich Muskeln aufbauen? Möchte ich abnehmen? Habe ich Rückenschmerzen? Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden bei Krebs. Oder wenn es um einfach nur Anti-Aging geht, dann ist es vollkommen egal. Weil jeder Sport ist besser als Sitzen. Weil der Grund, warum Sport bei Krebs so eine große Rolle spielt, ist, die Immunzellen, die sitzen ja normalerweise in den Lymphknoten, im Knochenmark, also wir haben mehrere Lymphorgane. Und wenn mein Kreislauf in Schwung kommt, weil ich Treppen steige, weil ich Gartenarbeit mache, egal was ich mache, dann beschleunigt sich ja mein Puls, der Blutdruck steigt und diese Immunzellen werden aus diesen Lymphorganen in die Zirkulation befördert. Also die werden auf Patrouille geschickt. Und es gibt so viele Studien, also wirklich, egal ob das Prostatakrebs, ob das Brustkrebs ist, ob das Darmkrebs ist, die gezeigt haben, dass 10 Minuten aerobes Tätigkeit, also so, dass man sich noch unterhalten kann, aber sich ein bisschen bewegt, ausreichend sind, um die Menge der Immunzellen, die Krebszellen erkennen können, im Blut massiv zu erhöhen, im Tumor anzureichern. Das weiß man heute alles. Und es kam jetzt vor kurzem die erste Studie raus, auch, also man wusste lange, dass regelmäßige Bewegung vor Krebs schützt. Und jetzt kam vor kurzem eine große Studie raus, die auch bei Darmkrebspatienten, die schon fortgeschrittenen Darmkrebs hatten, gezeigt haben, dass diese regelmäßige Bewegung das Überleben verbessert, vor Rückfällen schützt. Also wir wissen es, man soll ja sonst immer Prävention und wenn man es schon hat, nicht mischen. Weil es ist nicht automatisch so, dass Dinge, die Krebs machen, auch Krebs stoppen. Also zum Beispiel Rauchen ist ein ganz gutes Beispiel. Nur weil es gezeigt ist, dass Rauchen Lungenkrebs macht, kann ich das nicht heilen, nur weil ich plötzlich nicht mehr rauche. Natürlich soll man trotzdem aufhören, aber es ist einfach ein anderes Thema. Und bei Sport ist es aber so, es ist immer sinnvoll. Das weiß man inzwischen und es wird natürlich trotzdem geguckt, bei welcher Krebsart und wo hilft es. Aber man weiß auch, dass es geht den Krebspatienten besser. Also es wirkt sich ja auch positiv auf die Psyche aus. Also das war der erste Punkt, Bewegung. Und dann beim Essen ist es auch interessant, das mache ich zum Beispiel auch, sind diese nächtlichen Essenspausen. Also wenn ich jetzt am Wochenende eingeladen bin, dann esse ich auch normal. Also ich bin da jetzt nicht ein Extremist, aber unter der Woche, wir essen früh zu Abend mit den Kindern.
Was heißt früh bei euch?
Ich versuche es um 6, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich um 6 anfange zu essen, dann sind die Kinder auch nicht vor 9 im Bett. Wenn ich um 7 anfange, wird es halb, also
ja.
Und ich möchte auch nicht dann irgendwie diesen Stress haben. Also ich möchte in Ruhe essen, ich möchte in Ruhe aufräumen, ich möchte in Ruhe vorlesen. Und ich möchte aber trotzdem, dass die Kinder dann noch genug geschlafen haben. Deshalb fangen wir wirklich immer recht früh an. Und dann esse ich eigentlich bis zum nächsten Tag so gegen 9 nichts. Das hat aber auch praktische Gründe, weil die Kita-Kinder essen in der Kita ihr Frühstück. Und die Schulkinder, die essen irgendwie zwischen Tür und Angel meistens ihr Müsli. Und ich denke dann, ich habe meistens dann so viel anderes zu tun, Ranzen packen, Jacken rauslegen und
wir müssen einmal ganz kurz dazu sagen, weil alle wissen, also vielleicht wissen das auch viele nicht, dass du ja unglaubliche 4 Kinder noch hast zu deiner ganzen Arbeit, die du da leistest. Also unfassbar. Und dann auch noch alle zwischen 5 und 10 Jahren alt. Also das ist ja auch schon nochmal echt crazy, was du da auch so stemmst. Und das ist ja auch etwas, wo man sagt, so ja, ich habe da keine Zeit für. Also bei 4 Kindern kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man vor 9 selber nichts isst.
Nee, tatsächlich. Also bei mir ist das oft so, dass ich teilweise wirklich auch das Essen vergesse. Das ist sicher auch vor Stress. Klingt sehr ungesund, aber es ist nicht immer negativer Stress. Also manchmal hat man einfach so viel zu tun oder ist so vertieft in etwas, dass man dann gar nicht merkt, dass man Hunger hat. Also ich glaube, normalerweise klingt das sehr negativ, dass man vor Stress nicht isst, aber bei mir ist es in den meisten Fällen gutartiger Natur und ich genieße das dann auch, wenn dann alle Kinder aus dem Haus sind und ich mache mir meinen Kaffee und dann esse ich mein Müsli, das genieße ich dann auch richtig, aber dadurch habe ich dann diese recht lange Fastenperiode und man weiß heute, dass der Einfluss von Fasten oder dieser Essenspausen fast genauso groß ist wie der Einfluss von sehr wenig essen oder diese Kalorienrestriktion oder hungern. Und was auch wichtig ist, ist nicht nur diese Essenspausen, sondern sogar das Timing, was man isst. Und dieses alte Sprichwort, man soll frühstücken wie ein Kaiser, zum Mittagessen wie ein König und abends wie ein Bettler, das ist wahr, weil sich das am besten auswirkt auf den Blutzucker, auf den Stoffwechsel, auch auf das Gewicht. Also wenn man abends viel isst, dann nimmt man auch leichter zu, weil die Blutzuckerkontrolle abends viel schlechter ist. Und das sind oft alles so kleine Tricks. Und es ist dann auch wieder aber schockierend, dass wir in unserer Kultur, wir essen ja, also man isst ja gerne abends. Wir waren jetzt im Sommer, waren wir in Italien und da haben wir unglaublich spät gegessen und alle gehen sehr spät essen. Ja. Und da habe ich immer gedacht, das ist ja irgendwie so genau falsch rum alles. Und das ist ein bisschen kulturell bedingt, dass in unserer Kultur wir abends viel essen, man trinkt abends Alkohol, dann kommt dazu, man bewegt sich dann meistens nicht mehr so viel.
Aber ist nicht auch in Italien zum Beispiel die größte Blue Zone, also die Zone, wo quasi die Menschen am ältesten werden und am gesündesten sind, obwohl sie so viel Gluten zu sich nehmen?
Das gilt ja auch nur für ganz bestimmte Regionen.
Ja.
Und es kommt ja auch, das ist ja auch immer so, wir wollen immer so gerne die Schuld auf irgendwas schieben. Also dass wir sagen, es ist die Schokolade, es ist schuld, die Süßigkeiten, die Fastfood-Ketten. Aber tatsächlich weiß man auch heute, dass mindestens so wichtig wie was man isst, das ist natürlich auch wichtig auf lange Sicht, gerade wenn es so um Vitamine und Nährstoffe geht, aber mindestens genauso wichtig ist, wie viel man isst und wann man isst. Und das war auch einer der Gründe, warum man lange diesen Einfluss der Ernährung auf Krebs übersehen hat. Weil es wurden Studien gemacht, die haben geguckt, Vegetarier versus Nicht-Vegetarier oder Leute, die viel Kohlenhydrate essen im Vergleich zu Leuten, die viel Fett essen, Keto versus irgendwas. Und was viele dieser auch teilweise wirklich großen Studien falsch gemacht haben, ist, die haben nicht notiert, wie viel und wann die Leute essen. Und das macht natürlich einen gigantischen Unterschied, weil jemand, der zum Beispiel nicht Vegetarier ist, aber nur ein bisschen Hühnchen mit viel Gemüse isst, ansonsten sehr gesund lebt. Und auf der anderen Seite habe ich einen Vegetarier, der vielleicht viele Chips isst, Pudding oder Nudeln und übergewichtig ist. So eine Studie macht nicht viel Sinn. Also weil sich Menschen auch nicht nur in der Ernährung unterscheiden, sondern ja auch oft in anderen Verhaltensweisen. Und als man dann anfing, eben auch diese Essensmengen zu berücksichtigen und all diese Dinge, hat man dann tatsächlich auch Unterschiede gesehen. Und deshalb Studien, das ist immer so schwierig, man liest ständig irgendwelche Studien. Neulich habe ich irgendwas gelesen, irgendwie eine Tafel Schokolade am Tag ist genauso gut wie eine Stunde Sport. Und sowas lieben natürlich die Medien.
Das habe ich noch nie irgendwo gelesen.
Ja, doch, man hat das überall gelesen. Da ging es dann aber um den Blutdruck.
Ja.
Und dann frage ich mich natürlich, ja, super, und was ist die Kontrollgruppe? Also ja. die keine Schokolade essen, wenn die dann salzige Chips abends essen und Salz treibt den Blutdruck in die Höhe, dann ist diese Studie auch nicht wirklich aussagekräftig. Also man muss wirklich immer fragen, was wurde da überhaupt angeguckt und was soll diese Studie, worum geht's da? Und diesen wissenschaftlichen Gesamtkontext, also dann auch alle Studien zu kennen oder zu sehen, welche Mängel eine Studie hat, das denke ich manchmal, das kann meistens nur ein Wissenschaftler, weil wenn man jetzt Wissenschaftsjournalist ist vielleicht und einfach nur diese Headlines dann wiedergibt oder vielleicht die Zusammenfassung der Forschungsarbeit liest, aber nur diese einzelnen, ist das so ein bisschen schwierig. Und diese ganzen widersprüchlichen Dinge, die man dann liest, führen dann dazu, dass man auch denkt, aber ich habe ja gestern genau das Gegenteil gelesen, das ist ja totaler Quatsch. Und man hat dann das Gefühl, eigentlich haben die auch alle keine Ahnung, weil sie jeden Tag was anderes sagen. Und das ist nicht so. Das ist, also bei vielen Dingen wissen wir wirklich ganz genau, wie es ist. Also beim Gewicht, Normalgewicht ist mit dem niedrigsten Krebsrisiko assoziiert. Das ist so. Nicht nur Krebs, also auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, das weiß man alles. Und auch jeden Tag Sport kann man jedem empfehlen. Schlaf sollte man ausreichend haben, aber auch nicht zu viel. Ab 9 Stunden Schlaf pro Nacht steigt die Gesamtsterblichkeit und das Krebsrisiko.
Ach, wirklich ab 9 Stunden?
Nein. Weil, was ja auch ganz interessant ist, ist, wie Schlaf eigentlich funktioniert. Also jeder weiß, wenn man nicht schläft, stirbt man. Aber warum ist das eigentlich so? Das hat man auch lange gar nicht so genau gewusst. Aber man weiß es, also einen Hinweis hat man bekommen durch es gibt eine familiäre Krankheit, familiäre Insomnie, wo die Patienten, das ist auch vererbt und sie können irgendwann nicht mehr schlafen. Also es fängt an, es wird immer schlimmer und irgendwann sterben sie. Und sie sterben an einer Gehirnentzündung, also einer Neuroinflammation. Und das ist bei gesunden Menschen auch so. Also wir wachen morgens auf und im Laufe des Tages steigen unsere Entzündungswerte. Und wenn wir schlafen, gehen die Entzündungswerte runter. Und wenn wir aufwachen, das ist auch einer der Gründe, warum, wenn wir aufwachen, die Welt so viel positiver sehen, weil unsere Entzündungswerte niedrig sind. Und die beeinflussen sehr stark unsere Psyche. Deshalb sind wir auch, wenn wir krank sind, so unglaublich müde. Also wenn unser Immunsystem gegen etwas kämpft, sind wir müde. Und wenn wir aber zu viel schlafen, dann ist das Immunsystem gedrosselt und man weiß zum Beispiel bei Brustkrebs, dass Brustkrebszellen im Schlaf hauptsächlich, also wenn man über den Tag verteilt Blut abnimmt, dann findet man in der Nacht mehr Krebszellen im Blut. Und das sind alles so Dinge, da ist auch noch nicht wirklich final verstanden, wie es funktioniert, aber man weiß definitiv, dass zu viel Schlaf ist nicht gesund, auch nicht in Bezug auf das Krebsrisiko. Und das ist wiederum beruhigend, weil ich glaube, die meisten Menschen sorgen sich nicht, dass sie zu viel Schlaf kriegen, sondern eher zu wenig. Ja.
Was glaubst du denn oder was denkst du denn, ist so eine gute Länge? Also sind das so 7 bis 8 Stunden ungefähr?
Ja.
Das ist so eine gute Zeit, ne? Ja. Wo sagst du, ab welcher Mindestzahl wird das denn wirklich auch schon so grenzwertig, dass es zu wenig Schlaf ist? Also ist das noch so bei 5?
Ich denke unter 5,5, 6 Stunden. Also sollte man haben. Jeder Mensch hat ein bisschen anderes Schlafbedürfnis. Und das verändert sich auch im Laufe des Lebens. Und man darf auch nicht vergessen, für Kinder gilt das natürlich nicht. Kinder haben ein viel höheres Schlafbedürfnis. Sogar Grundschulkinder sollten ja noch irgendwie mindestens zehn Stunden schlafen. Und im Alter hat man nicht mehr so ein großes Schlafbedürfnis. Und was ich alarmierend finde an diesen Daten, ist ja oft, wie man versucht an ältere Menschen, wenn die nicht schlafen können, dass man sagt, du musst schlafen oder dass sie Schlafmittel einnehmen. Und ich glaube, das ist nicht nötig. Wenn man nicht das Bedürfnis hat zu schlafen, dann kann man diese Stunden morgens nutzen, vielleicht Gymnastik machen, was lesen. Man muss sich, glaube ich, nicht dieses, dass man immer denkt, man muss möglichst viel schlafen, um gesund zu sein. Das ist vielleicht gar nicht richtig.
Ich habe so viele Fragen im Kopf. Ich muss jetzt mal gerade so ein bisschen sortieren. Und zwar, was mich wahnsinnig interessieren würde, einfach weil ich dich auch einfach als Person total faszinierend und spannend finde. Also auch dein Wissen, was du hast und das, was du als Arbeit leistest. Ich finde auch wirklich, ist ganz bewundernswert, dass du halt eben so ein Buch schreibst und sagst halt einfach, ich möchte Menschen halt eben auch die ganzen Aspekte einmal mitgeben. Weil das, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr richtig. Also ich finde es unfassbar schwer, gerade in Zeiten von Social Media, wo sämtliche Leute einfach immer wieder neue Studien zitieren und sagen, ja, jetzt ist das und das. Also zum Beispiel das Thema Zucker, ne? Mhm. Oh, wie, also das finde ich zum Beispiel so anstrengend, weil ich möchte mich sehr gesund ernähren. Mhm. Ich habe lange, lange Zeit richtig komplett auf Zucker verzichtet. Wir wissen alle, ne, das ist genau das Gleiche wie mit Rauchen oder mit Junkfood essen. Mhm. Ne, wir wissen einfach, dass Zucker nicht gut ist für unseren Körper. Aber zum Beispiel die Thematik Zuckerersatzstoffe. Ja? Also zum Beispiel halt so, trinke ich jetzt eine Coke Zero oder gönne ich mir dann mal, wenn ich einmal in der Woche eine Cola trinke, dann eine normale Cola. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich echt immer denke, oh mein Gott, was mache ich? Höre ich da jetzt auf mein Gefühl, auf mein Bauchgefühl und sage, ich mache das, was mein Körper mir sagt, was das Richtige ist? Weil ich zum Beispiel überhaupt gar keine Zuckerersatzstoffe vertrage. Also wenn ich eine Coke Zero trinke, kriege ich so einen schlimmen Blähbauch, weil alles, was da drin ist, also zum Beispiel auch Sorbit, ne, vertrage ich überhaupt gar nicht. Wie siehst du das denn? Also lass uns mal mit dem Thema Zucker nochmal einsteigen, weil ich glaube, das ist ja auch eine Riesenthematik, oder?
Ja, Zucker ist natürlich auch in der Krebs-Community, es ist einfach ein Riesenthema, weil die meisten Menschen haben schon mal gehört, es gibt diesen Warburg-Effekt, also Krebszellen mögen Zucker besonders gerne. Mhm. Und das hat aber auch dazu geführt, dass viele dann richtig Angst vor Zucker haben. Also, aber man muss sagen, Zucker ist kein Gift. Zucker ist einfach ein sehr hochkalorischer Stoff. Und Zucker ist insofern im Stoffwechsel auch, spielt eine wichtige Rolle, weil wir Zucker wahrnehmen, also über Insulin. Mhm. Und wenn man ständig sehr viel Zucker isst, dann begünstigt das die Entstehung von Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel Diabetes. Und Übergewicht natürlich. Und Übergewicht ist ein Faktor, der das Krebsrisiko erhöht. Also etwa 20% aller Krebsfälle gehen auf das Konto von Übergewicht. Und Übergewicht begünstigt das metabolische Syndrom Diabetes. Und auch Diabetes ist ein Risikofaktor für Krebs. Jetzt ist es aber so, dass diese einzelne Cola die Woche, das ist nicht das Problem. Also es ist, weil es ja kein Gift ist direkt, es ist immer, es ist ein alter Satz, aber es ist einfach so, es ist die Dosis. Und ich habe, du hast es ja gerade gesagt, auch vier Kinder und ich erlebe das jeden Tag, wie viel Süßes auf diese Kinder einprasselt, gerade in dem Alter. Also es ist ja immer ein Kindergeburtstag, es ist immer Kuchen, es gibt immer eine Tüte
Einschulung mit und Co. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, und ich muss aber sagen, ich glaube auch, bei uns ist es so, es gibt auch mal Eis und ich backe auch mit meiner Tochter und meinen Kindern Kuchen. Und ich glaube auch gar nicht, dass dieses einmal am Tag, das bewusst konsumieren, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man das morgens anfängt mit einem gesüßten Müsli, dann trinkt man den ganzen Tag, gesüßte Getränke sind eigentlich somit das Schlimmste. Und weil wir da so viel Zucker und so viel Kalorien in hohen Mengen zu uns nehmen und dann auch noch über den Tag verteilt und immer wieder sind wir voll von dem Zucker. Und Zucker sollte man einfach bedacht einsetzen. Man soll einfach wissen, dass es sehr viele Kalorien hat, keine anderen sonstigen Nährstoffe. Man braucht es im Grunde nicht. Der Körper kann sich Zucker aus allen möglichen Sachen selber herstellen. Aber man muss auch, ich bin immer kein Fan so von Extremismus. Also wenn man gesundes Körpergewicht hat, wenn man Sport macht, wenn man keine gesüßten Getränke trinkt und dann nachmittags ein Stück Schokolade isst, das ist okay. Also das ist jetzt, davon hat man dann nicht den Krebs bekommen oder das wird nicht darüber entscheiden, ob man stirbt oder nicht. Und
aber sagst du denn, dass die Zuckerersatzstoffe, weil ja viele sich dann sagen, okay, Zucker ist jetzt so schädlich, dann trinke ich jetzt nur noch Coke Zero anstatt dann irgendwie eine normale Cola. Mhm. Ist das denn also ist das etwas, was auch viel mit Marketing zu tun hat und dass Leute wirklich sagen, ja, stimmt, da verzichte ich? Oder sagst du, nee, das ist schon berechtigt, also dass es schon tatsächlich dann besser ist?
Ja, also ich trinke Cola Light. Aber also ich habe auch, mir bekommt es, ich habe keine Probleme dann mit dem Darm. Ich trinke Cola Light Und wenn du sagst, gibt es so eine Sache, die ich wirklich meide, dann sind es tatsächlich die gesüßten Getränke. Mhm. Weil da gibt es immer wieder Studien, die untersuchen, mit wie vielen gesüßten Getränken pro Tag steigt das Krebsrisiko. Und das ist wirklich dosisabhängig. Also je mehr süße Getränke pro Tag, desto höher das Krebsrisiko, gerade bei Darmkrebs. Und ein ganz wichtiger Punkt, was auch viele nicht wissen, ist, dass wenn man jetzt überlegt, was ist jetzt besser, Fanta oder Saft, dann denken gerade so viele Eltern, Saft ist besser. Mhm. Und tatsächlich schneiden in diesen ganzen großen Studien Saft, also Fruchtsaft, noch schlechter ab als
wirklich?
Softdrinks.
Also eine Apfelsaftschorle oder ein Apfelsaft?
Schorle ist ja wieder verdünnt, aber Saft ist mindestens genauso schlecht wie Limonade.
Wirklich?
Ja.
Wow, okay, krass.
Also und das ist etwas, nicht,
weil ich, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du sagst, dass Fruchtzucker eigentlich genau das Gleiche ist.
Also Fruchtzucker ist jetzt auch wieder in der Forschung so ein bisschen hinterher. Es ist ja immer so, man entdeckt die Wirkung dann, ja, Zucker spielt eine große Rolle und Zucker, es ist aber tatsächlich so, dass wenn der Blutzucker dauerhaft erhöht ist, wie das bei Diabetes ist oder wenn man ständig Süßes konsumiert, dass Krebszellen auch schneller wachsen lässt. Also es ist schon so, dass es eine Rolle spielt und vieles, was dafür sorgt, dass der Blutzucker nicht ständig hoch ist, also führt auch dazu, dass Tumore auch in Experimenten und Modellen langsamer wachsen. Aber es geht eben darum, wie lange ist der also erhöht. Also wenn ich ein sportlicher Mensch bin, dann geht ja auch viel von Blutzucker, geht nicht nur in die Leber oder bleibt im Blut, sondern es wird sehr schnell in Muskeln aufgenommen. Und das arbeitet alles so Hand in Hand. Und was mein Ansatz ist ja immer, man muss gar nicht alles perfekt machen. Wenn man sich jetzt darauf konzentriert, ich mache jetzt die Ernährung perfekt, dann ist das erstmal sehr stressig und unwahrscheinlich, dass ich das durchhalte für viele Jahre oder ein ganzes Leben. Und es ist auch gar nicht nötig, weil ich kann ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen. Dadurch verbrenne ich auch Kalorien, habe positive Auswirkungen auf meinen Stoffwechsel und Zuckerhaushalt. Ich kann lernen, besser mit Stress umzugehen. Bei Stress ist nämlich auch ganz interessant, dass man früher immer geguckt hat in den Studien, ob Menschen, die auf Englisch heißt es adverse life events, also ob Menschen, die schlimme Lebensereignisse erlebt haben, zum Beispiel Jobverlust, Tod des Partners, Tod eines Kindes, ob solche Menschen ein höheres Krebsrisiko haben. Und da hat man, da gab es meistens gemischte Ergebnisse oder man hat gar nichts gesehen. Und dann hat man irgendwann statt diesen Ereignissen die Stressresilienz angeguckt. Und dann hat man gesehen, dass es einen Effekt gibt auf ganz viele Krebsarten. Und das ist wiederum auch eine sehr gute Nachricht, weil wir sind nicht den Ereignissen ausgeliefert, die passieren, die außerhalb unserer Macht liegen. Aber wir haben einen Einfluss darauf, wie wir damit umgehen. Und wie wir damit umgehen, hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Also es ist ja eigentlich auch ganz naheliegend, ist auch so bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wie wir mit Stress umgehen, hat auch einen Einfluss auf das Krebsrisiko. Und ein schlechtes Stressmanagement hat vor allem Einfluss auf die geschlechtsspezifischen Krebsarten wie Brust- und Prostatakrebs. Also man weiß es nicht nur für Brustkrebs.
Wasser trinken ist wahrscheinlich auch wichtig, oder?
Ja.
Deswegen trink jederzeit so viel Wasser, wie du willst.
Es ist nicht nur bei Brustkrebs wichtig, sondern ein als stressig empfundener Arbeitsplatz steigert auch das Prostatakrebsrisiko. Und da geht es nicht darum, wie viel man zu tun hat. Also der Manager, der durch die Gegend jettet, wir denken immer bei Stress an solche Berufe. Aber solange das erfüllend ist, und ist es nicht schlimm. Schlimm ist es dann, wenn Stress als negativ empfunden wird, wenn es uns krank macht. Und in psychologischen Studien sind ja die Gruppen, die am meisten unter Stress leiden, das sind nicht die Manager, sondern das sind die Menschen, die pflegebedürftige Angehörige versorgen. Also das ist immer die empfundene Belastung ist das, was entscheidend ist.
Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Oder gibt es überhaupt einen typischen Tag? Und
doch,
was mich natürlich total interessieren würde, so was frühstückst du? Was sind so, weil ich finde das so deine Einstellung auch dazu so super, weil das so bin ich halt eben auch. Ich denke halt immer, so etwas so ganz extrem zu machen, wie lange halten wir das durch? Also wie lange schaffe ich das jetzt zum Beispiel gar kein Zucker? Also es gibt ja viele Menschen, die das machen, die ich total dafür bewundere, aber ich weiß zum Beispiel halt irgendwie für mich funktioniert etwas nicht, wenn ich mir Dinge verbiete. Ne? Mhm. Also wenn ich sage, okay, ich schiebe dann mal so ein Cheat Day ein oder sowas, dann kann ich das irgendwie viel besser machen. Deswegen würde mich das total interessieren, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
Es gibt ja so ein schönes Sprichwort, das ist ja der Langsamste, der sein Ziel verfolgt, kommt immer noch schneller an, als der ziellos umherirrt. Und das ist ja bei Krebsprävention ist das ja definitiv so. Also alles, die Zeit ist nicht unser Feind, auch wenn wir sie ja oft so sehen, sondern gerade bei so kleinen Änderungen, wenn ich das Jahre, Jahrzehnte durchhalte, ist das gut. Also das summiert sich dann zu einem sehr, sehr großen Effekt. Und ja, mein Tagesablauf, der klingt wahrscheinlich nach außen immer sehr langweilig. Also ich stehe recht früh auf, so um 6 und zwei meiner Kinder, die fahre ich dann mit dem Fahrrad, den kleineren, der geht noch zur Grundschule, begleite ich, der andere fährt dann weiter zum Gymnasium, dann fahre ich zurück, dann hole ich die kleineren, mit denen fahre ich dann auch entweder Fahrrad oder Auto, je nachdem. Die haben, bei uns ist immer das Problem, dass alle Kinder unterschiedliche Zeiten haben, jede Schule fängt, also es ist wirklich, wir sind ganz viel
Wahnsinn
mit Bringen und Abholen und
Und da hast du gar keine Unterstützung?
Doch. Also ich habe meine Mutter, meinen Mann und Freunde.
Aber ihr habt
Freunde.
Jetzt niemand, so eine Familienmanagerin oder ein Au-pair oder sonst
Nein, was? Also das ist sowas, wo ich seit Jahren drüber nachdenke und immer zu dem Entschluss komme. Also erstmal ist ja ein Au-pair nicht dafür da, mir all diese Arbeit abzunehmen. Also ich glaube, dass ein junger Mensch mit der Arbeit wahrscheinlich also es wäre nett, aber es würde nicht meine Probleme lösen. Und ich glaube, es gibt so tatsächlich so Familienmanagerin und weil das, was mir helfen würde oder das, was ich am schwierigsten oft empfinde, das ist gar nicht dieses, was ich machen muss, sondern das ist, dass alles in meinem Kopf ist, alle Verantwortung, jeder Ausflug, jede Stunde, jede Hausaufgabe, ob die Waldtag haben, jeder Kindergeburtstag, jede Anmeldung, jede Untersuchung, diese mentale Load, die ist irre. Also wenn man, mein Mann ja auch, der hat ja seine Termine, man hat die eigene Arbeit, die Termine, dann diese Verantwortung für diese vier Menschen, die ja auch viele, die haben Hobbys, die haben und das macht ja auch nur irgendwie so Sinn, wenn das in einem Kopf zusammenfließt. Also das ist, man muss das ja absprechen und wenn ich dann mehrere Leute habe, dann muss ich jeden darüber informieren, was ansteht und ich hatte ein paar Mal die Erfahrung, wenn ich jemanden hatte, der mir hier und da hilft, es hat für mich nicht so richtig funktioniert und ich arbeite dann vormittags, also wenn alle weg sind, dann arbeite ich. Ich arbeite ja inzwischen eigentlich hauptsächlich auch im Homeoffice. Also ich stehe nicht mehr hauptsächlich an der Laborbank, sondern ich bin in der Forschungsplanung, also Anträge schreiben. Ich helfe dabei mit, dass die personalisierte Medizin zugänglich wird für Patienten auch zu früheren Zeitpunkten. Weil im Moment ist es so, man weiß, die personalisierte Medizin, die bei jedem Tumor guckt, was ist mutiert, was wirkt am besten. Man weiß inzwischen, dass das große Verbesserungen bringt. Wird aber im Moment nur dann eingesetzt in Deutschland, wenn es keine anderen Therapien gibt oder der Patient eigentlich austherapiert ist. Und da hat man jetzt aber die Daten, man sieht, dass sogar bei Patienten, für die es eigentlich gar nichts gab oder die austherapiert sind, dass die ein deutlich besseres Überleben haben. Und das muss natürlich jetzt auch Patienten zugutekommen, bevor die durch Chemos gehen, die gar nichts bringen. Und wir behandeln heute noch viele Krebsarten mit Therapien, wo wir von vornherein wissen, dass die nur bei 30-40% der Patienten wirken. Und Krebs hat ja nochmal so eine andere Besonderheit. Also die meisten Menschen fürchten ja Krebs mehr als jede andere Erkrankung. Das ergeben Umfragen immer wieder. Und das ist nicht nur die Angst vor Krebs, sondern ich glaube auch die Angst vor den Therapien. Wir haben Angst vor Chemos, wir haben Angst vor Bestrahlungen, weil sie so schwere Nebenwirkungen haben und weil wir gar nicht wissen, ob es funktioniert.
Ja.
Bei anderen Krankheiten ist das ein bisschen anders. Und diese Angst vor den Therapien, die wird in Zukunft weniger gerechtfertigt sein, weil die Therapien immer gezielter werden, weil wir jetzt auch dank den Entwicklungen in der KI und des Machine Learning immer besser werden. Wir lernen immer mehr, wie können wir welche Krebsart gezielt bekämpfen. Und es passiert so viel im Moment, dass ich manchmal selber staune, wie das Tempo plötzlich anzieht. Weil
aber ist es in erster Linie durch KI?
Mhm. Ja. Das ist durch KI, weil Krebs ist ja so komplex. Und das war immer das, woran wir Menschen gescheitert sind. Weil wenn ich eine Tumorzelle habe, die hat hunderte Mutationen und ich muss aber entscheiden, welche ist für das Wachstum verantwortlich? Welche kann ich mit dem Medikament behandeln, damit es auch wirkt? Sind diese Mutationen untereinander? Sind die neben? Also in diesen Signalwegen. Und das ist etwas, was unsere menschlichen Fähigkeiten einfach übersteigt. Aber das ist genau das, wo, also die KI, die kann vieles nicht, was wir können. Aber gerade sowas kann die super. Also Muster erkennen, auch Bilder erkennen. Zum Beispiel diese Apps, die Hautkrebs erkennen, die können das heute besser als ein Hautarzt. Und das kann die KI auch auf Röntgenbildern. Und es gibt Studien, wenn man einen Husten hat, man kriegt den Oberkörper geröntgt und dann erkennt die KI darauf, ob man Pankreaskrebs hat. Also die erkennt Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen. Und das nimmt so rasant zu und da kommen jetzt so viele Tests, Bluttests, Krebs, da wird in den nächsten Jahren unglaublich viel passieren und es passiert immer schneller, weil diese Datenbanken wachsen, weil das Wissen wächst, die Algorithmen werden immer genauer und das ist eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Zeit und ich habe sehr große Hoffnung, dass wenn meine Kinder in das Alter kommen, wo Krebs die Oberhand gewinnt, ich hoffe, dass wir es dann bis dahin geschafft haben, das Wissen umzusetzen. Weil wir wissen jetzt, eigentlich weiß man, was man jetzt zu tun hat. Und es geht tatsächlich jetzt darum, ja, um Zeit, Geld und darum, das umzusetzen. Probleme wie Datenschutz. Und das sind Dinge politischer, gesellschaftlicher Natur. Das sind keine reinen Forschungsfragen mehr.
Eine Frage dazu, bevor du deinen Tag noch weiter ausführen musst. Glaubst du denn an eine Zukunft, dass man den Krebs so früh erkennt, dass man ihn besiegen kann? Also glaubst du wirklich an eine krebsfreie Zukunft oder eher nur, dass der Krebs besser behandelt werden kann?
Ja, also Krebs wird es immer geben, weil es immer diese zufälligen Veränderungen geben wird. Aber ich glaube wirklich, dass es möglich ist, dass niemand ist jetzt natürlich, dass es dann immer, aber dass so gut wie keiner mehr an Krebs leiden oder sterben müsste, weil wir diese Sachen kombinieren können. Wenn wir die Prävention verbessern, wenn wir die Früherkennung verbessern, die Früherkennung hatte ja lange einen sehr schlechten Ruf, weil es immer hieß, je früher wir gucken, dann entdecken wir aber ganz viel und das meiste ist aber vielleicht gar nicht schlimm. Also wir haben Überdiagnosen, Überbehandlung. Aber dieses Problem können wir ja mit der KI lösen, weil die KI darauf trainiert werden kann, zu erkennen, welche Tumore werden bösartig und welche nicht. Und indem wir einfach alle Bilder, die wir haben, der KI zur Verfügung stellen, das trägt man in Datenbanken ein, dann sagt man, wie ist der Verlauf, wie hat das Medikament gewirkt, kam der Krebs zurück, wie bösartig war der Tumor. Und wenn man das für ein paar Jahre macht und all diese Daten sammelt, dann hätte man innerhalb kurzer Zeit eine KI, die wahnsinnig machtvoll ist in dieser Vorhersage. Und das Besondere bei Krebs ist, dass alle Krebszellen, jeder Tumor geht ja aus normalen Körperzellen hervor. Und das heißt auch, dass jeder Tumor ein Stadium hat, wo er heilbar wäre, wenn man wüsste, dass er da ist und ihn behandeln könnte. Und es kommt ja nicht nur dazu, dass man diese bildlichen Methoden verbessert. Es kommen auch die Bluttests, die ich gerade schon angesprochen habe, werden immer genauer, können immer mehr. Da kommen im Moment wirklich täglich irgendwelche Veröffentlichung, Verbesserung. Und dann passiert gleichzeitig auch auf dem Gebiet der Therapien, wie der Immuntherapie passiert unglaublich viel. Und das arbeitet alles Hand in Hand, weil wir wissen genauer, was hat der Patient eigentlich und die Möglichkeiten, die wir dann in der Technologie haben, werden auch größer. Und wir müssen das alles jetzt nur irgendwie bündeln und so aufbereiten, dass es so schnell wie möglich dann dem Patienten auch zugutekommt. Weil wer heute Krebs hat, sagt, das ist ja toll, aber in 10 Jahren, das ist ja dann, bringt mir das auch nichts mehr. Also das muss einfach so schnell wie möglich jetzt umgesetzt werden.
Wow, also an dieser Stelle muss ich einmal ein ganz großes Dankeschön auch sagen für deine Arbeit, die du und deine Kollegen leisten, weil das ist ja unglaublich, das, was du alleine erzählst, gerade wenn ich auch aus einer Familie komme, wo Krebs einfach ja, leider sehr verbreitet ist. Das ist also unfassbar toll auch zu hören, was du da machst. Also danke. Wann schreibst du noch ein Buch? Also
abends.
Das ist ja also dein Tag. Also du arbeitest den ganzen Tag, dann
bis mittags. Dann kommen die Kinder nach Hause, machen Hausaufgaben, wir essen zusammen. Dann haben die meistens irgendwelche Hobbys. Und ich habe mir irgendwann abgewöhnt, zu versuchen, zwischen diesen Phasen zu arbeiten, weil ich für mich ist es das schrecklichste Gefühl auf der Welt. Eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss eigentlich was tun, werde immer rausgerissen, ich möchte eigentlich was mit den Kindern machen, aber bin gar nicht da. Und diese Zerrissenheit,
kenne ich.
Die ist schrecklich. Ja. Und man am Ende schafft man ja doch nichts. Also dann ist der Tag total verplempert und man ärgert sich, dass man nichts mit den Kindern gemacht hat. Und deshalb bin ich dann, wenn ich da bin, auch voll da. Und ich arbeite sehr gerne abends. Das habe ich schon immer gemacht im Studium. Und ich bin schon immer als Schülerin sehr spät ins Bett. Egal wie müde ich tagsüber war, ab 11:30 bin ich es nicht
bei
mehr.
Bei mir genauso.
Also das ist dann nochmal. Und dann habe ich auch immer komischerweise echt gute Ideen. Also das ist immer so, wenn das Gehirn schon so nicht mehr so richtig filtern kann. Und dann, wenn man irgendwie eine gute Idee hat und dann ist man hellwach und dann kann ich danach dann oft gar nicht wieder runterkommen. Also ich muss dann immer noch ein bisschen lesen. Und dieses Abendsarbeiten ist für mich deshalb so schön und wertvoll oder auch die Zeit, wenn man ein Buch schreibt, weil man da so ungestört ist. Ich finde auch immer diese Vormittagszeiten, man kriegt ständig E-Mails, man wird angerufen, man muss immer noch überlegen, was ist denn gleich? Und abends habe ich all diese Gedanken nicht und ich bin dann so viel produktiver. Und das ist, auch wenn es vielleicht anstrengend klingt, dass man abends noch arbeitet, aber ich gehe dann so sehr erfüllt zu Bett, weil ich was geschafft habe. Und dann bin ich zufrieden und dann bin ich glücklich. Und
Ab wann fängt dann so deine Zeit an? Also ab wann sind dann so deine Kinder im Bett und so? Ist das für deinen Mann auch okay, dass ihr dann nicht dann abends noch Pärchenzeit macht oder sonst was, sondern dass du dann sagst, okay, ab 9 Uhr sitze ich dann wieder am Schreibtisch?
Also mein Mann, der hat ja auch oft sehr viel zu tun und ist auch sehr viel unterwegs. Und das war
er ist auch in der Krebsforschung.
Ja, mein Mann ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Krebsforscher. Auch der hat sogar 2022 den Deutschen Krebspreis gewonnen. Und forscht auch an Leberkrebs, Fettleber, ernährungsbedingte Krebsursachen. Und das Schöne ist immer, dadurch, dass wir beide etwas Ähnliches machen, also man versteht, was der andere sagt und macht, aber man versteht auch dieses nebeneinander zu sitzen und zu lesen und zu arbeiten, das empfinde ich auch als sehr schön. Und wir versuchen ja auch viel dann irgendwie zu verbinden und zusammen zu machen. Und bei uns ist es wir haben sehr viel familiäre Unterstützung und es ist bei uns alles so ein anders vielleicht, als manche Leute sich das so klassisch vorstellen, aber wir sind sehr glücklich damit und für uns funktioniert das. Und es ist ja auch irgendwie schön, wenn jeder auch noch, wenn wir uns treffen, manchmal, wir haben uns so viel zu erzählen, dass wir gar nicht dazu kommen, uns zu erzählen, was jeder gemacht, gehört oder erlebt hat. Und das finde ich immer schön, dass wenn man sich dann trifft, auch so richtig viel eigentlich hat, was man dann miteinander noch austauschen kann.
Das heißt, dann sitzt du so ab wann 9 Uhr wieder am Schreibtisch und dann, wann gehst du dann ins Bett?
Spät. Das heißt, also ich versuche immer ich nehme mir immer vor 12, aber ich schaffe es tatsächlich selten. Meistens ist es 12:30 bis 12:45.
Wow, das ist wirklich spät.
Dann muss ich ja relativ früh aufstehen, aber ich brauche dann immer ab und zu mal einen Tag, wo ich dann wieder früher ins Bett gehe oder am Wochenende dann vielleicht dann doch irgendwie versuche bis 7:30 oder so zu schlafen. Inzwischen lassen uns die Kinder das auch ab und zu mal. Selber wenn man kleine Kinder hat, ist es ja so gnadenlos, weil die einfach ja so früh wach sind.
Absolut.
Und man verlernt das dann immer fast. Also wenn ich dann mal irgendwo anders bin und theoretisch ausschlafen könnte, dann liege ich um 6:30 so im Bett. Weil ich das einfach in den letzten 10 Jahren, wenn man es dann wieder kann, hat man es verlernt. Also.
Sitzt du dann auch abends mit deinem Mann zusammen da? Also sitzt du dann schön? Das finde ich ist eine ganz schöne.
Also so Fernsehen habe ich komplett aufgegeben. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, aber ich bin, das ist schon so 10 Jahre oder so, ich bin irgendwann komplett in das Lesen übergegangen. Also ich liebe Lesen schon immer. Und eine Zeit lang habe ich so Weltliteratur alles gelesen. Dann hatte ich eine Zeit, wo ich fast nur noch Sachbücher gelesen habe, weil ich oft so enttäuscht war von den Büchern, die ich mir gekauft habe. Und jetzt entdecke ich wieder viele ganz tolle Romane, die ich lese. Und also einer meiner besten Freunde, auch aus Tübingen, ist ja auch der Peter Prange, der so tolle Gesellschaftsromane schreibt. Und hat 25 Bücher geschrieben. Und ich sage immer,
die liest du jetzt erstmal.
Ich sage immer, da habe ich noch die nächsten Jahrzehnte was zu tun. Und das ist, nein, Lesen ist wirklich schön und das tut mir abends sehr gut.
Was isst du denn dann so den Tag über? Also wie startest du in den Tag? Was ist dein Frühstück, Mittagessen und Abendessen?
Also morgens esse ich Müsli, aber zuckerfreies Müsli. Und da achte ich auch.
So Haferflocken.
Ja, und da bin ich auch manchmal richtig böse im Supermarkt. Also wenn ich da suche und egal wo
alles
man...
Alles Zucker.
Und auch die Bio und die Honig und es ist, das, man wird und das ohne Zucker kostet dann doppelt so viel.
Ja.
Und das ist auch etwas, wo ich mich immer, also regelmäßig auch ärgere und was, wo auch, finde ich, großer Verbesserungsbedarf ist, dass nicht die Produkte, die naturbelassen sind, teurer sind als die hochverarbeiteten Produkte und auch überhaupt alle industriell hochverarbeiteten Lebensmittel sind ja krebserregend. Also man weiß auch, je mehr hochverarbeitete Produkte man isst, desto höher das Krebsrisiko. Das ist auch eine, ich versuche immer so unverarbeitet wie möglich einzukaufen. Also und ich habe da meistens irgendwie so Haferflocken und dann mische ich mir das selber zusammen. Einmal die Woche mache ich so einen großen Topf und dann sind da drin Nüsse, so getrocknete Kokos, Raspeln habe ich, Kürbiskerne mache ich rein.
Und machst du es dann wie so ein Porridge?
Oder nee, ich esse das, ich trinke ungesüßte Sojamilch. Die mag ich tatsächlich, also Milch trinke ich aber vor allem deshalb nicht, weil mir die Laktose nicht bekommt. Also bei Milch, da ist ja auch immer wieder so die Frage, ist das jetzt krebserregend oder ist das gefährlich? Und bei Milch ist es so, es kommt drauf an, wie viel und es kommt drauf an, was. Also moderate Milch ist keine Krebsgefahr. Sehr hohe Mengen an Milch wurden assoziiert mit einem gewissen Krebsrisiko. Und was aber definitiv gut ist, sind fermentierte Milchprodukte. Also Joghurts, alles was fermentiert ist, steht in Zusammenhang mit einem niedrigeren Krebsrisiko. Und da hat man dann auch oft früher in allen Studien, wo nur nach Milch oder Nicht-Milchprodukt unterschieden wurde, auch wieder da ständig gemischte Ergebnisse gehabt, bis man angefangen hat zu sagen, Vollmilch, fettarme Milch, fermentiert, Joghurt. Und wenn man das dann aufgespalten hat, dann hat man das auch gesehen. Und dass fermentierte Produkte gut sind, das ist heute auch sehr gesichert. Das sieht man nicht nur dann bei den fermentierten Milchprodukten, sondern auch bei anderen fermentierten Produkten. Und Hafermilch ist mir zu süß. Ich mag das nicht. Und
was mit Mandelmilch? Weil die soll ja...
Habe ich jetzt nicht probiert, aber wichtig ist nur, wenn man ein Milchersatzprodukt trinkt, dass das eben nicht gesüßt ist, dass wenn man selber irgendwie vegan ist oder gar keine tierischen Produkte zu sich nimmt, dass man vielleicht irgendwas mit Vitamin B angereichertes nimmt, dass man auch bei den Kindern, also das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich mag gerne die ungesüßte Sojamilch, weil sie mir, ich mag das, diesen unsüßen Geschmack und es sind pflanzliche Proteine enthalten. Und ich finde, es schmeckt einfach erfrischend. Und ich mache mir dann noch diese gefriergetrocknete Beerenmischung, mache ich mir so drüber. Und ich liebe dieses Frühstück. Ich freue mich da jeden Morgen drauf. Und das macht auch sehr gut satt. Mittags ist es immer so ein bisschen, esse ich manchmal das, was sich die Kinder wünschen. Dann versuche ich was zu kochen, was da nicht so aufwendig ist. Die wollen ja meistens so simple Sachen. Die essen auch gerne Nudeln. Und ich mag auch sehr gerne Nudeln, aber ich mache immer Vollkornnudeln. Also ich kaufe auch nur die Vollkornsachen und ich muss sagen, ich habe das schon immer gemacht und deshalb sind meine Kinder so ein bisschen, die kennen das nicht anders. Ich höre dann oft von Leuten, die sagen, wenn ich Vollkorn mache, dann schmeckt denen das nicht. Und ich mache auch manchmal so belgische Waffeln, aber das mache ich dann alles mit Vollkorn und ich habe auch so diese Angewohnheit, dass ich immer überall heimlich Karotten reinhobe. Und das kann man also bei Waffeln und bei Kuchen und bei, also es geht fast überall. Und die Kinder merken es auch ganz oft nicht, aber sie beschweren sich auch nicht. Also es scheint dem Geschmack nichts. Und Nussmus setze ich auch ganz gerne ein, so zum Backen Haselnussmus. Und also ich mache das dann gerne selber, weil man dann so schöne, gute Dinge auch da rein machen kann. Also und wenn die Kinder dann nachmittags naschen, dann schaue ich auch mal, dass ich irgendwas gemacht habe. Da ist dann zwar auch Zucker drin, aber ich weiß eben auch, was sonst drin ist.
Also du meinst dann damit, dass du dann irgendeinen Snack selber gemacht
genau,
hast?
Genau, also wenn die dann nachmittags irgendwann mal sagen, jetzt haben sie Hunger, dann kriegen sie irgendwas, was ich gebacken habe, wo dann aber auch viele Nüsse drin sind, Vollkorn drin ist, aber halt auch Zucker. Ich habe ein paar Mal gebacken mit Zucker, auch Ersatzstoffen und mit Honig. Ich mag den Geschmack. Ich persönlich von Honig in Gebäck überhaupt nicht. Okay. Also, aber das ist einfach eine Geschmackssache. Das muss jeder kann das ja machen, wie es für ihn gut ist. Und abends, ich liebe Salat. Ich esse abends sehr gerne Salat. Mhm. Salat klingt auch mal langweilig, ist aber, also ich mache gerne Blattsalate mit so Tomate, Paprika und allem. Und ich mache immer mein Dressing mit Zitronensaft statt Essig, Olivenöl und dann drücke ich mir so ein paar Himbeeren da rein und ein bisschen Kürbiskernöl und ich finde es köstlich. Und manchmal mit so irgendwie Avocado oder...
Und was essen dann die Kinder abends?
Die essen das tatsächlich auch sehr gerne.
Die essen Salat?
Die essen gerne Salat.
Und wie hast du das hinbekommen?
Gar nicht. Ich habe es einfach immer gesagt, das ist für mich und dann wollten sie es auch.
Ah, wirklich?
Also ich bin ja gar nicht so oft... Die essen sonst auch sehr viel so Tomaten und die lieben Gurken und Karotten. Also die knabbern das wirklich so. Ich komme mir immer vor beim Einkaufen, als hätte ich ein Pferd zu Hause. Ich mache so sackweise das Kauf. Und die essen auch gerne... Brot, Nussbrot und wir haben aber so einen Deal, dass wenn sie, manchmal wollen die auch diese Schokocreme, die jeder so zu Hause hat, dann sage ich, ihr dürft das, aber nur auf dem Nussbrot. Mhm. Und so, dass man da so ein bisschen Kompromisse eingeht.
Aber dann abends kocht ihr nicht mehr warm?
Doch, ab und zu, ja.
Okay.
Ja, aber wir sind, also ich versuche wenig Fleisch, Fisch essen wir sehr gerne. Ich komme ja gebürtig auch von der Ostsee und ja, also ich habe selber auch als Kind schon immer sehr viel Fisch gegessen, aber das ist ja heute auch nicht mehr so einfach, dann zu gucken, welcher Fisch ist denn überhaupt jetzt noch unbelastet, wo kommt der her, das ist, aber ich glaube immer, wenn man es nicht in den Mengen übertreibt, es ist einfach immer schlecht, wenn man eine Sache in sehr hohen Mengen und sehr einseitig zu sich nimmt, weil man, wenn da irgendwas drin ist, was nicht gut ist, dann das anreichert, wenn man sehr einseitig. Also wenn man jetzt immer nur Dosen Thunfisch isst, dann ist das nicht gut, weil das Quecksilber belastet ist, weil das aus anderen Gründen vielleicht nicht gut ist, weil der Beifang hoch ist und man braucht auch gar nicht so viel Protein. Die meisten Menschen essen ja eher viel, viel zu viel. Man braucht eigentlich nur so 70, 80 Gramm am Tag und das hat man eigentlich, wenn man ein größeres Ei isst, hat man das ja schon gedeckt.
Gibt es denn so eine Sache, die du uns allen mitgeben möchtest, so laut aktuellen Studien, wo du echt sagst, boah, da muss man richtig aufpassen, was die Krebsstudien angehen, wo man echt sagen müsste, so boah, wirklich auch bedenklich?
Ja, also mir persönlich macht dieser Proteinhype im Moment so ein bisschen Sorgen, dass alle meinen, sie müssen Unmengen an Proteinpulvern zu sich nehmen. Und das, was die Wissenschaft gezeigt hat, ist eigentlich, dass eher wenig Protein, also niedriges Protein mit Langlebigkeit und einem niedrigen Krebsrisiko assoziiert ist. Und selbst wenn ich Sport mache, ich brauche nicht solche Unmengen. Und auch das Proteinpulver alleine macht auch kein Muskelwachstum, sondern ich muss trotzdem auch dem Muskel diesen Anreiz zum Wachsen durch Sport geben. Und ja, ab einem gewissen Alter ist es besser, aber das ist auch erst ab 65. Also wenn ich jetzt 30, 40 Jahre alt bin, ist dieser hohe Proteinkonsum, der es mag sein, dass es beim Abnehmen hilft, weil Protein satt macht, das stimmt. Und das ist natürlich dann auch gut, wenn man dadurch Gewicht verliert. Aber man sollte es einfach nicht so maßlos übertreiben. Spannend. Und wenn man mal unbedingt dann Proteinpulver oder irgendwas zu sich nimmt, dass man guckt, dass es zumindest pflanzlich ist und nicht tierisches Protein. Weil tierisches Protein mehr essentielle Aminosäuren enthält, die das Zellwachstum anregen.
Oh, spannend, okay. Du kannst dir natürlich vorstellen, als Beauty-Expertin würde mich natürlich nochmal brennend interessieren, dass wir einmal über das Thema Kosmetik sprechen, weil ja auch da ganz, ganz, ganz viele bedenkliche Stoffe sind und auch eine Thematik, mit der ich mich ja schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre intensiv beschäftige. Meine Tante hatte vor 10 Jahren oder mittlerweile 11 Jahren Brustkrebs und da fing das bei mir auch ganz, ganz stark an. Meine Mama hatte auch Schilddrüsenkrebs, also wirklich auch eine Thematik, warum ich ja dann auch bei Jack's Beautyline, bei meiner eigenen Firma gesagt habe, so boah, ich möchte wirklich nicht irgendwelche Produkte auf meine Haut schmieren, die irgendwie bedenklich sind. Das heißt, ich befasse mich sehr viel, aber ich merke auch, dass es immer wieder ganz, ganz, ganz schwierig ist, weil zum Beispiel halt dann ARD, ZDF berichtet über einen Wirkstoff, Und dann heißt es plötzlich so, oh Gott, das ist krebserregend und das darf nirgendwo mehr drin sein und so weiter. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass wir richtige Wissenschaftler bei uns sitzen haben und in den Laboren sitzen natürlich auch Menschen, die sich da ganz genau mit befassen, dass zum Beispiel gewisse Produkte nicht in Lebensmitteln drin sein dürfen, aber dass das in der Kosmetik so gesehen eigentlich ja gar keinen Einfluss hat.
Ja. Die Frage bekomme ich auch oft auf Instagram. Und da muss man sagen, es ist ja so, die Haut ist eigentlich eine Barriere. Mhm. Und diese Barriere verhindert eigentlich, dass Stoffe aufgenommen werden. Und gefährlich ist es eigentlich immer nur dann, wenn ich irgendwas mache, was diese Hautbarriere schädigt. Mhm. Und es gibt Stoffe, Alkohol oder bestimmte Sachen, die die Haut irritieren. Also oft, wenn so starke Duftstoffe in irgendwas enthalten sind. Und dann gibt es ja auch mal diese rötlichen Ausschläge. Und ich zum Beispiel, ich benutze jetzt keine Naturprodukte. Mhm. Also ich habe eigentlich immer normale Kosmetik benutzt und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass, also es gibt sicher Stoffe, die, da sollte jetzt irgendwie nicht Arsen oder irgendein Gift drin sein, aber ich glaube, alle anderen Stoffe, wenn die auf der Haut sind und die Barriere ist intakt und also ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund für die Krebsentstehung ist. Und das ist auch, weil dieser Grund, was ich eben schon gesagt habe, weil die Mutationen eben hauptsächlich spontan entstehen, ist es natürlich schon so, dass wenn ich jetzt was über Jahrzehnte mache, was gefährlich ist, dass das das Risiko erhöhen kann. Aber bei dem Make-up, bei einer gesunden Haut, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das dann der Grund ist, warum man in der Vergangenheit vielleicht an Krebs erkrankt ist. Aber diese Barrierefunktion zu schützen und keine Sachen da drin zu haben, die einfach nichts in dem Produkt zu tun haben. Sowas interessiert mich sehr. Und ich benutze zum Beispiel eine Creme von meinen Kindern, einfach weil da kein Parfum drin ist und weil ich merke, wenn ich die benutze, ich kriege keinen Ausschlag, ich habe keine Pickel und ich komme damit sehr gut zurecht. Und im Sommer nehme ich immer UV-Creme. Weil ich auch zu den Frauen gehöre, die, wenn sie in die Sonne gehen, Pigmentflecken sofort bekommen. Und deshalb passe ich da wirklich sehr auf, dass ich immer mit Sunblocker in die Sonne gehe. Und dann habe ich eine Foundation, die ist leicht getönt und dann sieht man auch erholt aus. Und das muss nicht die echte Bräune sein.
Ja, ich glaube, das umstrittenste Thema aktuell ist, woran wir ganz stark arbeiten, ist das Titandioxid, was ja in dem Make-up eigentlich es ist ein weißer Farbstoff. Und wir versuchen wirklich seit 2 Jahren, speziell aus den Lippenstiften, das Titandioxid komplett rauszuhalten. Es ist bekannt, dass es halt eben in Nahrung nicht zu suchen hat. Und dass es halt eben das Titandioxid einfach so ein, das ist einfach ein sehr umstrittenes Thema. Das Verrückte ist immer nur, dass auch hier, glaube ich, die Dosis, da sind ja 0,02% oder irgendwas drin und das ist einfach nur die Basis, weil das Interessante ist, wenn du das halt rausziehst, hast du einfach diese Farbe nicht mehr, diese Brillanz. Ne? Also wenn wir zum Beispiel aus unserem roten Lippenstift das Titandioxid, was mit einer ganz, ganz kleinen Menge drin ist, rausgezogen haben und das haben wir wirklich an unzähligen Tests gemacht, dann hast du halt einfach nicht mehr dieses Rot. Und wir wollen ja, wir sind vegan, ne? Wir versuchen halt einfach da auch mit Wirkstoffen oder mit Farbpigmenten zu arbeiten, die eben nicht tierisch sind. Da habe ich halt eher mein größeres Problem mit, dass ich jetzt nicht irgendwie so ein Panzerlaus da auf meinen Lippen haben will. Naja. Aber es ist halt ein krasses Thema.
Ja. Also ich persönlich sehe unter all diesen allen Krebsrisiken, die es gibt. Also wenn man das alles so mal in Relation sieht, die Mutationen, die spontan entstehen, die Dinge, die man tun kann, die das Immunsystem schützen. Und das hatte ich ja auch vorhin gesagt, dass so wichtiger als dieser vereinzelte, als der vereinzelte Kontakt mit Karzinogenen ist es, dass man die Schutz- und Reparatursysteme nicht an der Arbeit blockiert. Ja. Und ich persönlich hätte mehr Angst vor etwas, was mein Immunsystem schwächt, als vor etwas, was möglicherweise in einer Creme ist, wenn das dann gezeigt ist, okay, das ist jetzt wirklich hochgradig gefährlich, natürlich ist das dann schlecht. Und deshalb finde ich es auch gut, dass es diese Studien gibt und dass immer wieder geguckt wird. Würde keiner gucken, das gab es ja immer wieder auch bei Tees zum Beispiel. Man denkt, man trinkt Kräutertee und das ist gesund, aber die sind hochgradig pestizidbelastet und dann ist es halt nicht mehr gesund. Mhm. Und deshalb ist es schon gut, dass es diese Leute gibt, die das immer mal wieder kritisch untersuchen und draufleuchten. Und man muss es dann als, ich habe ja selber jetzt kein Unternehmen oder verkaufe kein Produkt und klar, es ist irgendwie dann doof, aber ich glaube, man verbessert sich dann auch ja immer weiter und es werden ja alle, wir haben in der Wissenschaft ja diesen Peer Review, diesen Prozess, dass wenn man in Journalen publiziert, dass dann ja andere Wissenschaftler, die sich auskennen, da drauf gucken und sagen, könnte das nicht auch sein, weil... Bist du dir sicher, dass das nicht ist deshalb? Und dieses kritische Hinterfragen, das könnte man sagen, okay, das ist jetzt total doof. Aber ich glaube, wenn man wirklich daran interessiert ist, was stimmt, dann ist es gut. Weil man kann sich sehr viel Zeit sparen, wenn man gleich merkt, wo der Fehler ist, als wenn man dann 10 Jahre weitermacht und später merkt, das war vielleicht doch doof, was ich gemacht habe. Deshalb, so doof es ist, aber... Es wird nur durch Fehler und nur durch Korrektur wird das dann immer besser. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich egal, ob man Make-up produziert, ob man ein Produkt macht. In der Forschung ist es wahrscheinlich überall das gleiche Prinzip.
Ich habe dir ja mal ein Tütchen zusammengepackt. Ich werde dir mal ein bisschen was mitgeben. Ich bin total gespannt, was du sagst. Weil mir das wirklich schon für mich ein sehr, sehr großes Herzensthema ist, Produkte zu produzieren, die wirklich auch nachhaltig was verändern. Und mein Thema ist ja, und wir haben ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, bei mir ist immer das Thema weniger mehr. Also, dass ich immer sage, dann kauf dir lieber ein gutes Produkt, was wirklich so auch dir steht, wo du dich drin wohlfühlst, wo du einfach auch so denkst, so, oh Mann, ne, das ist auch so irgendwie so ein Self-Care-Thema für mich, als dass ich ständig neue Sachen ausprobiere. Du hast selber gesagt, es ist so schwer, online was zu kaufen. Ne, macht man ständig Fehlkäufe und das ist halt so das, was ich sage. Da ist mir halt eben auch die Thematik wichtig, dass ich sage dann, ich investiere so viel Geld in unsere Entwicklung und sage echt, ich gebe niemals ein Produkt frei, bevor ich nicht zu 100% sage, boah, und da wirklich damit verändern wir auch ein bisschen was, ja. Und ich glaube, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Und ich glaube, für all diejenigen, die jetzt so viel Lust bekommen haben, mehr von dir zu erfahren, dürfen dein Buch lesen. Krebs, das Ende einer Angst. Wir verlinken auch nochmal alles in den Shownotes. Auch dir auf Instagram zu folgen, finde ich auch spannend. Haben wir irgendetwas vergessen? Ist irgendetwas noch, wo du sagst, so, das würdest du super gerne noch am Ende einmal teilen? Irgendetwas, wo du sagst, ach, das hast du mich gar nicht gefragt. Mir fällt gerade übrigens eine Sache ein, die ich vergessen hatte, weil das habe ich mir extra einmal aufgeschrieben, dass du ja sagst, Krebs ist eher ein Prozess, und nicht etwas, was jetzt so spontan, also es ist keine spontane Krankheit oder eine kurzfristige Angelegenheit, sondern das ist ein ganzer Prozess. Da würde ich super gerne noch einmal vielleicht abschließend von dir erfahren, was du damit genau meinst.
Also es ist so, dass wenn wir im Krankenhaus oder beim Arzt eine Krebsdiagnose kriegen, dann ist das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Weil bei Darmkrebs zum Beispiel ist es so, wir haben alle 10 Jahre eine entscheidende Mutation und nach so etwa 50 Jahren haben wir dann alles zusammen, was man braucht, um dann Darmkrebs zu bekommen. Und da, während all dieser Zeit davor, wo wir jung sind und wo wir uns überhaupt nicht für Krebs interessieren, da haben wir eigentlich den größten Spielraum, um einzugreifen. Und das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche es sehr gerne mit dem Altern, weil das ist genauso, wenn wir alt sind, dann denken wir, das ist aber, vielleicht hätte ich doch ein bisschen gesünder gelebt, dann hätte ich jetzt vielleicht nicht Rückenschmerzen oder hätte nicht das mit den Knochen oder hätte nicht die Herzinfarkte gehabt. Und dann ist es natürlich auch nicht zu spät für ein gesünderes Leben, aber dann ist es eigentlich so eine, wir leben in so einer Reparaturmedizin. Also nur 2% aller Ausgaben im Gesundheitssystem gehen in den Schutz von Gesundheit und in Aufklärungsarbeit. Ja. Und der Großteil geht einfach in die Reparatur von Schäden, wo man es dann vielleicht noch behandeln, aber nicht mehr alles rückgängig machen kann. Und deshalb, ich finde Prozess aus mehreren Gründen so gut, weil ein Prozess kann verlangsamt und beschleunigt werden. Und das gibt mir diesen Spielraum und ein Prozess ist auch etwas, was in jedem abläuft. Also das Altern ist ja auch ein Prozess und Krebs ist eben auch ein Prozess wie das Altern. Also ich habe einen Einfluss darauf, wie schnell das abläuft und wenn ich Glück habe, dann ist es so langsam, dass es mich gar nicht mehr trifft. Aber man hat eben nicht alles in der Hand, aber die Dinge, die ich beeinflussen kann, die sollte ich doch zumindest kennen und versuchen, einen Teil davon umzusetzen.
Mhm. Schön. Hast du noch irgendetwas, was du gerne den Menschen da draußen, also du hast so viele tolle Sachen gesagt und ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Leute haben jetzt richtig viele Impulse mitgenommen und für mich, also mir bestätigt auch vieles interessanterweise, dass ich schon vieles richtig mache. Und ich glaube auch, dass wir alle auch, gerade wir Frauen, sehr stark auf unsere weibliche Intuition hören dürfen, dass unser Körper gibt uns so viel mit.
Mhm.
Unser Körper gibt uns so viele klare Signale. Wir spricht so eine klare Sprache mit uns. Ich glaube halt, dass wir sehr vieles immer wieder stark beiseite schieben, gerade wenn es zum Thema Stress kommt, gerade wenn es um das Thema bin ich glücklich. Mhm. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr spannend, was du gesagt hast zum Thema Job.
Mhm.
Ja, und dass es eigentlich gar nicht so darauf ankommt, ne, dass du auch selber von dir gesagt hast, ja, Stress ist ja nicht gleich negativ, sondern Stress kann ja auch was Positives sein, aber dieses glücklich sein. Und das ist ja das, wofür ich auch immer losgehe und auch warum ich diesen Podcast mache, weil ich einfach glaube, dass wir halt alle auch selber mitbestimmen können, wie wir uns fühlen wollen, wie wir leben. Das ist ja auch für mich eine klare Entscheidung gewesen, irgendwann zu sagen, so mein Körper verträgt keinen Alkohol, ich lasse es einfach. Mhm. Und wie viele Frauen sagen mir ständig, boah, also ich finde das ja so krass, wie du das durchziehen kannst. Ne? Mhm. Ich möchte jetzt nicht auf der Partypooper sein, der jetzt irgendwie nichts trinkt. Und ich denke, aber es ist für mich so eine bewusste Entscheidung und ich bin so stolz darauf, dass ich einfach auch sage, ich brauche ja gar keinen Alkohol.
Man vergisst es. Mir geht es auch mal so, ich komme immer gar nicht mehr auf die Idee.
Ich komme auch nicht mehr auf die Idee.
Also, ich glaube schon, dass diese Phase, wenn man gewohnt war, dass man regelmäßig abends so unter Freunden oder zu...
Und Weinchen hier nochmal.
Und dann ist es wirklich ungewohnt anfangs und es ist ja auch in unserer Gesellschaft wirklich schwierig, aber das werden ja auch immer mehr Menschen, das setzt sich immer mehr durch, das früher hieß es ja auch ein bisschen Alkohol ist gesund, das wurde ja auch alles revidiert, kein Alkohol ist gut. Und eine Sache finde ich immer noch ganz wichtig vielleicht zu erwähnen, weil man kriegt oft so als Argument, aber wenn ich jetzt all das mache, dann habe ich ja gar keinen Genuss mehr. Das ist ja so mühsam. Ja. Und wozu? Dass ich dann mit 80 drei Jahre länger lebe, ist mir doch ganz egal dann.
Mhm.
Und diese Sichtweise, die ist ja nicht richtig, weil wenn ich gesünder lebe, dann geht es mir ja nicht erst dann mit 80 besser oder ich lebe nicht erst mit 80 drei Jahre länger,
absolut,
sondern es geht mir ja sofort besser. Also ich profitiere sofort davon, dass ich mich glücklicher, schmerzfreier, entspannter, also es hat ja einen Effekt auf den Körper, wo teilweise, es gibt Studien, wo, wenn man Antidepressiva oder Sport vergleicht, dass man teilweise sieht, dass die Wirkung von Sport genauso stark sein kann, aber auch da, ich finde auch das Thema Depressionen immer ganz interessant, weil das war auch lange so eine Blackbox und man hat irgendwie gesagt, okay, das ist irgendwie Psychologie und hier ist Krebs und da sind Krankheiten und hier ist das Immunsystem. Und auch da sieht man heute, dass auch wenn Krebspatienten depressiv sind, sagt man, ja klar, der ist ja krank. Natürlich hat er schlechte Laune. Und dass aber vielleicht diese Entzündung, auch die im Körper abläuft, vielleicht sind diese Entzündungsstoffe, dieser weisen auf diesen Kampf des Immunsystems hin, das hat man ja ganz lange auch gar nicht ernst genommen, diese Verbindung. Und dabei weiß man eigentlich seit ganz langer Zeit, dass Entzündungsstoffe, wenn wir krank sind, dazu führen, dass wir müde und abgeschlagen sind. Und man weiß sogar, es gibt Medikamente, die eingesetzt werden gegen Viruserkrankungen wie Hepatitis, dass die Nebenwirkungen haben wie Depressionen und Suizidgedanken oder Wut. Und diese Verbindung dieser ganzen Fachgebiete, die immer spezialisierter wurde und jeder hat nur sein Gebiet gemacht, da hat man gesehen, okay, irgendwie so geht das nicht. Und was man jetzt wieder hat und was ich auch sehr lobenswert finde, ist, dass jetzt die Fachbereiche wieder so ein bisschen zusammenfließen, weil sie merken, es geht nicht, wenn jeder nur sein eigenes Süppchen kocht. Dann sieht man nie das ganze Bild und dann kommt man auch nicht weiter. Und es wird jetzt ein bisschen ganzheitlicher. Also die Schulmedizin, die hat das jetzt verstanden und liefert jetzt auch viele Erklärungen für Dinge, die man lange beobachtet hat. Und wir wissen jetzt aber, wie es geht. Und dadurch, dass wir wissen, bei vielem schon, wie es geht, dass man anfängt, daraus dann auch wirklich brauchbares Wissen abzuleiten, was man verwenden kann.
Ach, so viele spannende Themen. Also wir könnten uns jetzt, glaube ich, hier wirklich noch eine weitere Stunde unterhalten. Wir müssen das irgendwann fortsetzen. Aber es ist einfach ein ja, so krasses, spannendes Thema und es betrifft so viele Menschen. Ja, also ich meine, wenn du schon sagst, jeder zweite Mensch mindestens einmal im Leben, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ich glaube auch, dass so vielen Menschen das einfach nicht bewusst ist. Und deswegen danke ich dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und so aufgeklärt hast mit all deinem Wissen. Und ja, nochmal vielen Dank für deine tolle Arbeit, die du leistest. Und
danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat die Folge ja wirklich auch nochmal Anregungen gegeben. Irgendwas hat es auch mit mir gemacht, muss ich sagen. Ich sage das ja auch immer wieder, dass jede Podcast-Folge, die ich aufnehme, ja auch ein Stück weit etwas für mich selber tut. Auch ich hoffe natürlich, dass ihr daraus auch ganz viel für euch mitgenommen habt. Teilt die Folge bitte unbedingt mit allen Menschen, wo ihr sagt, so die Aufklärung dahinter ist auch so wahnsinnig wichtig, ja, also dass man halt nicht denkt so, ach, das betrifft mich ja nicht oder ne, so, ja, ich habe das mal gehört, irgendwie jemand in meinem Umfeld, aber es betrifft ja doch irgendwie jeden von uns. Deswegen freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt und wenn ihr auch den Podcast gerne bewertet, denn so werden können wir weiter wachsen und auch diese tollen Menschen zu Gehör bringen und dass alle davon profitieren können, was du alles da leistest, liebe Hanna. Also schön, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.